Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Freiheit. Mein Name ist Sven Behntreu und mir gegenüber sitzt wie immer Colin Stamm.
Genau, hi zusammen.
Und wir möchten heute über die kommenden Wahlen in Ungarn sprechen. Noch knapp 3 Wochen. Und wenn man aktuell durch Budapest läuft und kein Ungarisch versteht, könnte man fast meinen, Volodymyr Zelensky steht dort zur Wahl, so häufig wie er da plakatiert ist. Das ist allerdings nicht der Fall, sondern ein guter alter Bekannter, den wir bestimmt alle auf dem Schirm haben, Viktor Orban, der nach 16 Jahren Amtszeit nochmal wiedergewählt werden möchte. Viktor Orban, die meisten haben wahrscheinlich schon ein Bild im Kopf, aber Colin, kannst du uns da nochmal abholen? Was hat der Mann so alles auf dem Kerbholz?
Genau, wir haben uns ja einmal die Mühe gemacht, so ein bisschen seine Vita zu durchforsten. Und das Ganze fängt an 1963, als er in Ungarn geboren wurde, ist Sohn eines Agraringenieurs und einer Lehrerin bzw. Logopädin und hat dann Schule absolviert, Schullaufbahn, die Mittelstufe sogar auf Englisch, hat mich jetzt sehr überrascht. Und seine Matura oder halt im deutschen Sprachraum Abitur ja genannt, 1981 abgelegt. Und fing daraufhin dann nach dem Grundwehrdienst noch ein Jahr später ab 82 für 5 Jahre an Rechtswissenschaften zu studieren, was er dann auch mit einem Berufsdoktorat abgeschlossen hat. Warum das Ganze etwas ironisch ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und als ersten Job nach seinem Studium hat er dann angefangen, im Landwirtschaftsministerium von Ungarn in Budapest zu arbeiten und erhielt im Rahmen dessen während dieser Arbeitszeit auch noch ein Stipendium für ein Studium der liberalen Philosophie am Oxforder Pembroke College und das Ganze auch von der Soros Foundation of Central Europe Research Group. Auch wieder so eine Person, George Soros, die in seinem politischen Dasein jetzt in den letzten Jahren immer eine bestimmte Rolle gespielt hat, eher im negativen Sinne. Und er hat dann 1990 beschlossen, dass er dieser Arbeit, dem Studium eine Absage erteilt und ist dann in die Politik gewechselt. Und seine politische Bekanntheit hat er eigentlich schon Ende der 80er selber erlangt. Da hat er mal eine Rede gehalten, da ging es um den Abzug sowjetischer Truppen aus Ungarn zu dieser Zeit und das Ganze in Zusammenhang mit einem tödlichen oder mit einem Tod im Rahmen von Protesten gegen die sowjetische Besatzung. Und im Rahmen dieser hat er sehr viel politische Aufmerksamkeit als junger Politiker bekommen. Und hat dann auch 88 zusammen mit einigen anderen seine heutige Partei, die Fidesz, gegründet. Das auf Deutsch heißt es, ist der Bund junger Demokraten, was war anfangs eine eher liberale Partei. Und die hatte dann Jahr für Jahr immer mehr in eine eher konservative Partei umgewandelt. Und 98 wurde er dann, er war dann seit 1990 auch im Parlament vertreten in Ungarn, seitdem ununterbrochen. Seit von 98 bis 2002 war er dann sogar schon einmal Ministerpräsident. Das heißt, zu diesen 16 Jahren, die er dann jetzt schon auf dem Buckel hat, kommen nochmal 4 von um die Jahrtausendwende. Und danach war er dann Oppositionsführer bis 2010 oder 2012. Und zu dem Zeitpunkt hat er dann, 2010 war es genau, da war die letzte Wahl und wo er dann wieder Ministerpräsident wurde und ab da gingen dann seine politischen Reformprozesse los, die Ungarn zu dem Land auf politischer Ebene gemacht haben, wie wir es heute in vielen Bereichen eher in Erinnerung haben. Seitdem hat er die vorausgegangenen Wahlen immer häufiger gewonnen, auch durch den Umbau des Wahlsystems in Ungarn. Viele sagen, es ist zwar immer noch eine freie Wahl, aber keine faire Wahl. Und das ist das, was Viktor Orban ausgemacht hat. Er ist einem Politiker, der sich für liberale Werte eingesetzt hat, eher zu einer Person geworden, die sehr konservative, nationalistische Werte propagiert und das auch in ganz Europa und da andere Parteien unterstützt. So viel quasi zu Viktor Orbans Vita. Aber wir wollen uns jetzt auch einmal anschauen, was Viktor Orban nicht nur seine oder was seine Person betrifft, sondern was er auch mit Ungarn an sich, mit dem Land gemacht hat. Hast du da vielleicht was zu, Sven?
Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, der Umbau, ja vor allem des Wahlsystems. Das hat natürlich zur Folge, dass wir hier nicht mehr von einer lupenreinen Demokratie sprechen können. Also je nach Klassifizierungsmuster, das man da anwenden möchte. Also man kann entweder sprechen von einem hybriden Regime oder von einer elektiven Autokratie. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr in dem Bereich, wo man von einer klaren Demokratie sprechen kann. Aber es ist jetzt ja auch keine Einparteiendiktatur wie in Kuba. Ja? Also ja. Wir haben ja immer noch eine gewisse Freiheit, eine Opposition kann zur Wahl antreten. Es ist natürlich enorm schwieriger für eine Oppositionspartei, hier Wahlerfolge zu erzielen. Das ist nicht nur durch das Wahlsystem so, ne? Also zum Beispiel, es gibt einige Dinge, die im Wahlsystem so umgebaut wurden, dass die stärkste Partei immer einen extra Vorteil hat, ne? Also dann zusätzlich eben noch das sogenannte Gerrymandering. Also dass man Wahlkreise extra so zuschneidet, dass die Fidesz-Partei, also die Partei von Viktor Orban, immer noch mal ein bisschen mehr rausholt am Ende, als wenn man es fair zuschneiden würde. Und das führt eben dazu, dass eine Partei ja durch das Wahlsystem erstmal bevorzugt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, Fidesz ist ja nicht immer automatisch die stärkste Partei. Deswegen muss man da natürlich noch ein bisschen mehr ins System eingreifen, nämlich zum Beispiel wichtige Stellen nur mit Leuten aus der eigenen Partei besetzen. Ja? Also oder Leute, die zur eigenen Clique gehören. Das heißt, eben nicht nur im Justizapparat das entsprechend umbauen, dass es da eben keine Gewaltenteilung mehr gibt, sondern auch zum Beispiel in die Medienfreiheit eingreifen, ne? Also Pressefreiheit beschneiden. In Ungarn ist es ja auch so, ne, die großen Medienhäuser, die gehören ja auch alle zu diesem Orban-Clan, sage ich jetzt mal, ja. Wenn man jetzt vom Clan-Clique spricht, wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall ein Patronagesystem, ne, also so Schneeball-Mafia-mäßig, oben steht Orban und er verteilt die Ressourcen des Staates unter seinen Freunden und die sind ihm dann dementsprechend treu in dem, was sie so tun. Und dementsprechend ist dieser Staat eben ja unter Orban und seiner Clique aufgebaut. Und deswegen ist es eben auch so schwierig, gerade für Oppositionsparteien dann dagegen auch anzukommen. Ne? Also wenn du jetzt ja. Zum Beispiel in Deutschland schaust, ne, wir haben Wahl, wir haben eine freie Berichterstattung, das hat man da eben nicht. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch, wenn es um das Thema Ukraine-Hilfen geht. Ne? Also die gesamte Wahl wird jetzt ja schon sehr stark auf dieses Thema so ein bisschen zugespitzt. Also ich sagte ja am Anfang schon, überall ist Zelensky plakatiert. Ich hatte vor kurzem noch einen Bericht gesehen, wie in Budapest und anderen Städten Leute auf der Straße befragt werden, was sie denn erwarten, wenn jetzt Orban gewinnen würde oder Peter Maja?
Ich hoffe, ich spreche den Maja.
Ja, einigermaßen so. Richtig aus. Was die Leute eben erwarten und schon erstaunlich viele haben gesagt, ja, also wenn Orban nicht gewinnt, dann werden Ungarn an die Front geschickt. Also das ist ja so abstrus, diese Wahrnehmung. Ne? Also man kann natürlich sagen, okay, wir wollen nicht für den Krieg da bezahlen. Whatever. Ja. Ich möchte nicht, dass EU-Gelder oder ungarische Gelder dahin fließen, wie auch immer. Aber natürlich, dass da Desinformation von staatlicher Seite so extrem eben in diesem Wahlkampf benutzt werden, das ist schon außergewöhnlich.
Genau, du hast es ja schon angesprochen, also dieser ganze, ich sag mal, dieser Umbauprozess, der jetzt über 16 Jahre stattgefunden hat, also dass wir das primär heute das Ungarn kennen, was wir unter Viktor Orban sehen, das war ja nicht immer so. Ungarn war eigentlich auch mal ein Land mit vergleichsweise guter Pressefreiheit, Platz 23 bei Transparency International. Jetzt finden sie sich irgendwo auf den hinteren 60er-Plätzen wieder. Und das Ganze fing an, als dann er mit seiner Partei schon 2010, direkt nach der Wahl dann anfing, das Verfassungsgericht und das Wahlsystem zu ändern. Ja, also es wurde, fing an mit, die Popularklage wurde abgeschafft. Das ist etwas, was man in Deutschland an sich sowieso nicht kennt, und zwar, dass die Leute gegen erlassene Gesetze klagen können auf ihre Verfassungsmäßigkeit, auch wenn sie persönlich davon nicht betroffen sind. In Deutschland ist es ja so, man muss irgendwie einen direkten Bezug herstellen können zu einem selbst, um dann vorm Verfassungsgericht dagegen klagen zu können. Das muss in Ungarn nicht gegeben sein. Das wurde direkt am Anfang schon mal revidiert, dass das nicht mehr möglich ist. Und dann kam es dazu, dass 3 Jahre später ließ Fidesz dann mit Orban zusammen die Rechte des Verfassungsgerichts einschränken. Sie durften dann zum Beispiel Gesetze nicht mehr auf ihre inhaltliche Zulässigkeit in Bezug auf die Verfassung prüfen, ob das verfassungskonform ist oder nicht. Und die Opposition wurde strukturell benachteiligt. Es gab neue Mediengesetze, ja, der Quellenschutz für Journalisten wurde gelockert, öffentlich-rechtlicher Rundfunk wurde dort massiv zusammengestrichen und der ganze Mediensektor unter eine Kontrolle von einem von einer nationalen Aufsichtsbehörde gesetzt, wo dann natürlich noch ein Orban-treuer Politiker der Vorsitzende war. Und das Ganze führte dann halt eben zu genannten Konsequenzen, die wir heute ja auch erleben. Das Extremste war wahrscheinlich auch vor allem eben die Änderung des Wahlsystems, die du angesprochen hast. Also das ungarische Parlament wurde mal eben um knapp die Hälfte an Sitzen reduziert und dabei proportional der Anteil an, es gibt sowas wie Direktmandate halt auch eben in Ungarn und dann quasi der Rest wird über Liste aufgefüllt. Man hat den Anteil an Direktmandaten, Volodymyr Zelensky erwähnt, das finde ich schon in der Ukraine, der Anteil an Direktmandaten, aus denen das ungarische Parlament zusammengesetzt ist, deutlich erhöht auf über 50%. Und der Rest wurde dann quasi nur noch von Listen besetzt nach ihrem Stimmenanteil. Und es entfielen so Sachen, sowas wie eine Art Ausgleichsmandate. Das gab es vorher in einem begrenzten Umfang, sodass es eben repräsentativ entsprechend dem Wahlergebnis der Parteien war, dass die Anteile der Parteien proportional zueinander stimmten. Das wurde mal eben ad acta gelegt und dadurch kam es dann eben zu diesen 2/3-Mehrheiten, die Orban mit seiner Partei im Parlament hat, weil Fidesz immer bei Direktmandaten sehr stark war und dadurch halt die überwiegende Mehrheit der Parlamentssitze erringen konnte mit 2/3-Mehrheiten, ich glaube von 2010 bis zur Wahl 2018 einschließlich. Und führte dann natürlich dazu, dass reihenweise Gesetze beschlossen wurden, die Orban so in den Kram passten, ohne dass irgendwer aus der Opposition da seinen Widerspruch einlegen konnte. Und die ganze Entwicklung beobachtet, beschreibt ja eben das, was du gesagt hast. Ja, es hat schon wirklich so autoritäre Züge, was man in Ungarn in der Politik da sieht.
Ja, ganz genau. Also es ist ja so ein bisschen die Generation Erdogan oder Peace-Partei in Polen. Also so eine neue Form von hybriden Regime, das noch irgendwo zwischen Demokratie und Autokratie sich bewegt. Ne? Also es gibt ja immer noch gewisse gesellschaftliche Freiheiten, aber der Staat ist schon sehr stark in der Hand einer Machtklique, ne? Die da eben die Ressourcen unter sich verteilt. Und das Ganze strahlt ja auch über Ungarn hinaus aus. Ne? Also Viktor Orban ist ja quasi der Erfinder der illiberalen Demokratie. Also er hat ja immer proklamiert, er baut da den Staat so um, wie es eben die woken EU-Bürokraten in Brüssel nicht haben wollen, sondern eben im Sinne des Volkes, in einem nationalen Interesse. Das ist ja so ein bisschen die Argumentation dahinter, ne? Also dieser Aufbau einer illiberalen Demokratie, ne? Weg von diesem Woken-Gender-Irrsinn und wir machen das jetzt hier richtig. Damit spricht man natürlich ein gewisses Wählerklientel an, ne? Also so wie das ja auch Trump gemacht hat, die ganze MAGA-Bewegung, so gegen die da oben. Aber im Endeffekt ist man selber dann die da oben, die im Grunde die gesamten Ressourcen des Landes für die eigene Machtklicke braucht oder benutzt und eben nicht im Sinne des Volkes am Ende des Tages den Staat lenkt.
Genau.
So. Also das ist klassischer Populismus, ist, glaube ich, jedem klar, aber ja, genau. Also wie gesagt, Viktor Orban ist ja eigentlich immer so dieses Paradebeispiel. Deswegen ist diese Wahl jetzt auch so wichtig, weil zum ersten Mal steht er ja trotzdem unter Druck. Ne? Also in den Wahlumfragen sieht es jetzt ja gar nicht mal so gut für ihn aus. Deswegen wird er jetzt ja gerade auch so nervös und fährt so diesen sehr extremen Kurs mit, ja, wenn ihr mich jetzt nicht wieder wählt, dann sind wir im Grunde im Krieg mit Russland. Und eure Söhne müssen an die Front. Das ist natürlich totaler Blödsinn, aber das ist natürlich so ein bisschen der Strohhalm, an dem er sich jetzt gerade festklammert.
Der ganze Wahlkampf von ihm und generell von Fidesz hat ja schon wirklich sehr abstruse Züge. Also es gibt sowas wie, wir kennen die CPAC aus Amerika, das ist ja der jährliche Treff der Republikaner, mittlerweile ja der MAGA-Bewegung, und auf dieser Konferenz werden dann irgendwelche prominente Auftritte, Reden von großpolitischen Persönlichkeiten, von Donald Trump und so weiter und so fort. Und sowas hat quasi Orban auf ungarischer Ebene etabliert. Also es gibt die CPAC Hungary, die fand jetzt am vergangenen Wochenende Samstag statt. Da wurden dann halt eben die ganzen europäischen Rechte eingeladen. Also Alice Weidel war da, Herbert Kickl von der FPÖ, Marie Le Pen, Santiago Abascal von der Vox aus Spanien, ein eher weniger bekanntes Gesicht, aber auch der georgische Ministerpräsident, der zum georgischen Traum gehört, der ja auch eben eine sehr autoritäre Politik verfolgt und einer prorussischen Partei angehört, fand sich da wieder. Der hat sogar die Eröffnungsrede gehalten, aber auch Persönlichkeiten wie Javier Milei und so weiter, you name it, haben auf dieser Veranstaltung teilgenommen. All solche Sachen, ja. Jetzt J.D. Vance soll noch im Wahlkampf unterstützend eingreifen, der kommt wohl im April dann vorbei. Und Orban hat auch da auf dieser CPAC dann gesagt, übersetzt Zitat, Gender und Vogue sind zurückgetreten, das Christentum kann mit Stolz umarmt werden, die progressive Zensur ist vorbei. Also diese ständige Obsession auch mit der Liberalität und dem progressiven Inhalten, die Brüssel halt darstellt, entgegen seiner national-konservativ-nationalistischen Vorstellung, das ist ja das, womit er versucht, Wahlkampf zu machen. Da geht es weniger um die realen Probleme der Leute. Und das ist ja etwas, was auch quasi gerade die Umfragen sehr treibt und die Anhänger der Opposition mobilisiert, wie wir gleich noch besprechen werden. Aber das ist so typisch Orban aktuell, ja. Das, was du angesprochen hast mit Zelensky wird plakatiert, von der Leyen spielt auch eine Rolle. Was im vergangenen Wahlkampf mal eine Rolle spielt, war George Soros, den wir ja eben angesprochen hatten. Der hat von der Soros-Stiftung mal ein Stipendium Ende der 80er bekommen. Und jetzt hat er dann in den vergangenen Jahren immer auch Wahlkämpfe gegen Soros gemacht, im Sinne von so einer Art antisemitischen Weltverschwörung. Also völlig abstruse Dinge, die dort in Ungarn im Wahlkampf nach außen getragen werden, an Behauptungen, an Lügen, und wo natürlich auch keine Medien mehr eingreifen können. Ja, es gibt so vereinzelt kleinere Medienhäuser noch, die unabhängig sind. Die großen staatlichen Agenturen, große überregionale Tageszeitungen sind alles in Hand von Orban oder seinen Oligarchenfreunden. Und das macht natürlich dann eben auch es für andere politische Meinungen deutlich schwerer, dann da einzugreifen, um irgendwie eine Trendwende hinzubekommen. Aber das ist eben das, was ja Orban dort geschaffen hat, wie so eine Art hermetisch abgeriegeltes System seiner eigenen politischen Kaste, wo nur noch dieses nationalkonservative Platz findet, ganz am rechten, des wirklich rechtsextremen Rand, und alles andere wird einfach vollkommen ausgeblendet. Ja? Dass das aktuell nicht mehr ganz so gut funktioniert, sieht man ja eben in den Umfragewerten. Aber Orbans Politik hat ja auch schon über die vergangenen Jahre genug Schaden angerichtet. Ja, ich kann mal so ein paar Beispiele nennen. Also mit staatlichen Steuergeldern wurden Thinktanks wie zum Beispiel das Matthias Corvinus Kollegium gefördert. Das ist auch so eine rechte Denkschmiede. Diese jährliche CPAC Hungary, die wurde auch quasi durch Steuergelder finanziert. Le Pen hat einen Präsidentschaftswahlkampf mit 10 Millionen Euro querfinanziert bekommen, was auch noch ein Kredit war. Es gab Geld an spanische Rechtsextremisten. Es gab Wahlkampfhilfe für Herbert Kickl, Robert Fico aus der Slowakei, Andrej Babic aus Tschechien. Er hat zwei polnischen Politikern Asyl gewährt, die in Polen wegen Korruption angeklagt waren. Und natürlich, wie konnte es anders kommen? Der große Friedensfürst Donald Trump hat natürlich den zweitgrößten Friedensfürsten Viktor Orban als erstes in seinen ja neu berufenen, etwas lächerlichen Friedensrat einberufen. Aber also da sieht man mal, was diese Politik ausmacht. Und Orban macht auch reinweise Wahlgeschenke, ja, steuersubventioniert die Spritpreise runter. Jetzt hat er vor der Wahl noch angekündigt, dass Mütter, die mindestens 2 Kinder haben, lebenslang von der Einkommensteuer befreit werden. Vorher waren es auch schon bei Müttern mit 3 Kindern, aber das wird jetzt quasi nochmal runtergesetzt. Also er kämpft ja wirklich mit allen Mitteln ums Überleben. Es geht garantiert aber nicht um das Überleben des Staates oder irgendwie um ein europäisch gesinntes Land dabei.
Ja, also was ich eigentlich beachtlich finde oder erwähnenswert, also wir sehen jetzt ja, ne, also der gute Mann hat seit 16 Jahren diesen Staat umgebaut, zugeschnitten auf seine eigene Machtklicke, aber trotzdem schafft er es jetzt am Ende des Tages nicht, die öffentliche Meinung so entsprechend zu beeinflussen, beziehungsweise die Opposition so in Bedrängnis zu bringen, dass sie jetzt trotzdem in den Umfragen vor ihm liegt. Also A, muss er das ja schon ganz schön schlecht gemacht haben in den 16 Jahren. Also er hat ja 16 Jahre Zeit gehabt und gut. Ja. Nicht so ein guter Autokrat scheinbar. Auf der anderen Seite aber würde ich schon sagen, dass das auch eine Errungenschaft der Europäischen Union ist, dass es eben solchen Menschen nicht mehr so leicht fällt, eine gesamte Gesellschaft so auf einen autokratischen Kurs zu trimmen. Weil die Menschen in Ungarn, auch wenn sie dann natürlich in Ungarn keinen freien Fernsehsender mehr haben und der letzte unabhängige Radiosender wurde ja auch 2021 dort gesperrt, trotzdem gibt es ja Zugang zum Internet. Trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, durch Schengen sehr, sehr einfach über die Grenze zu fahren in Nachbarländer. Ja. Also Ungarn ist ja nicht abgeschnitten von der Welt. Ne, es gibt ja immer noch sehr viele Erasmus-Studierende, die gerne nach Budapest gehen oder Ungarinnen und Ungarn, die aus Ungarn ausreisen. Also es ist ja nicht, dass es eine kleine isolierte Insel ist. Im Gegenteil, Ungarn liegt ja ziemlich zentral zwischen verschiedenen europäischen Ländern. Oder auch bei der Pride Parade im vergangenen Jahr. Da hatten wir ja die größte Pride, die es jemals in Budapest gab. Ja. Und das gerade nachdem sie verboten wurde. Also Putin, sag ich schon.
Orban kann jetzt werden alle in einen Topf geworfen. Es trifft nie den Falschen. Also,
nein, so schlimm ist es ja eben nicht. Orban kann sich ja jetzt auch nicht erlauben, wenn da 200.000 Leute nach Budapest kommen, gerade aus dem europäischen Ausland, dann auf Leute niederprügeln zu lassen. So, also es ist das ist ja schon auch ein Verdienst der Tatsache, dass Ungarn Teil der Europäischen Union ist. Ne? Also ne, ich hatte ja gerade den Vergleich zu der Türkei schon mal gezogen mit Erdogan. Ne, da der größte Oppositionspolitiker, İmamoğlu, mit den besten Aussichten Erdogan herausfordern zu können, der muss sich jetzt ja wegen möglicher Korruptionsvorwürfe mit bis zu 2430 Jahren Haft auseinandersetzen. Müssen Sie sich überlegen.
Mit möglichen Korruption ist einfach hanebüchen und herbeigezaubert. Genau, genau. Ne? Das ist ja nicht
Handfestes. Das ist ja auch ein klassisches Instrument von autokratischen Systemen, gerade mit diesen Antikorruptionsinstrumenten gegen die Opposition vorzugehen. Erstmal gerade in Systemen, in denen Korruption immanent ist, kriegt man immer jeden dran, wenn man es nur will. Was im Endeffekt dazu führt, dass man mit diesem Instrument eben immer jeden im Grunde wegsperren kann. Ne? Und in Ungarn gibt es ja auch ein Instrument, mit dem Orban theoretisch ungarischen Staatsbürgern, die eine Doppelstaatsbürgerschaft, die ungarische Staatsbürgerschaft aberkennen kann, wenn sie sich im Interesse ausländischer Regierungs, also wenn sie die Interessen ausländischer Regierung vertreten und generell können Menschen, also Personen oder Organisationen, die ausländische Interessen in Ungarn vertreten, auch mit bis zu 3 Jahren Haft, also können damit rechnen mit bis zu 3 Jahren Haft, ja, vor Gericht gestellt zu werden, wie auch immer ich diesen Satz beenden wollte. Du weißt aber, was ich meine. Bis zu 3 Jahre Haft gibt es für die Leute, die möglicherweise ausländische Interessen drin. So, was sind denn jetzt ausländische Interessen? Ne? Wenn ich sage, ich möchte ein freies Ungarn haben, dann in dieser populistischen Weltsicht ist es ja auch schon ja, hier Brüssel-Vertreter, der hier Ungarn verkaufen will, bla bla bla. So, das lässt sich ja alles so einfach konstruieren in so einem System, wo es eben keine unabhängige Justiz mehr gibt.
Genau, und das ist ja auch im Endeffekt das, was Viktor Orban ja einfach anstrebt. Also, was habe ich jetzt gesehen? Von der Leyen und Manfred Weber, der ist ja der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, werden da als die, Zitat, Bösewichte der Ungarinnen und Ungarn bezeichnet, also die quasi Unheil über das ungarische Volk bringen wollen, ja? Und trotz aller, das möchte ich eigentlich auch noch sagen, was du ja angesprochen hast, was eigentlich diese Einbettung in die Europäische Union, die ja noch Schlimmeres verhindert, wie zum Beispiel das, was man in der Türkei sieht, muss man dennoch einfach ja sagen, also eine große Handhabe hat die Europäische Union dagegen nicht gehabt. Es gibt sowas wie Restriktionen von Zahlungen an Mitgliedstaaten, ja, davon hat man Gebrauch gemacht von diesem Artikel, aber auch immer nur spärlich und unter, ne, wenn andere nationalistische oder rechte Regierungen in Europa an die Macht kommen, konnten die immer ihr Veto einlegen. Da war dann auch wieder relativ schnell Schluss damit, irgendwas zu beschließen. Es gab Sachen wie zum Beispiel das Stimmrecht zu entziehen, das hat irgendwie nie eine Rolle gespielt, dazu konnte man sich überhaupt nicht durchringen. Und von daher hat Viktor Orban im Endeffekt machen und lassen können, was er da wollte, und hat dann quasi sämtliche Restriktionen, die Brüssel Ungarn auch auferlegt hat, immer noch im Wahlkampf wieder benutzt, um Werbung gegen die Europäische Union zu machen. Und das richtig durchschlagende Instrument gab es ja einfach nicht. Das macht es ja dann wieder zum Problem, also weil man keine Handhabe gegen diesen radikalen Rechtsstaatsabbau hat. Das hat man schon in Polen gesehen, da war es das Gleiche. Das einzuzäumen war für die EU-Kommission eigentlich unmöglich, da dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Und jetzt dann diese Geschichten mit, ich erinnere mich noch, glaube von letztem Jahr war es oder so, wo es auch schon um Ukraine-Hilfen ging, wo man dann Viktor Orban mal eben auf Toilette und einen Kaffee trinken geschickt hat, da dann Hilfen zu beschließen. Also das ist ja, das kann man ja eigentlich keinem erzählen, wenn die Europäische Union nur noch so funktioniert. Da müsste man ja rein theoretisch mehr als die aktuellen Rechtsstaatsmechanismen auch vorweisen können. Oder auch eben den Stimmentzug deutlich ja, lockerer sitzen haben, in Anführungsstrichen, ohne dass es jetzt mal eben zu einem Instrument wird, was bei jeder Gelegenheit eingesetzt wird. Aber wenn es um eklatante Rechtsstaatsbrüche geht, die man auch in Ungarn offensichtlich sehen kann, dann sollten solche Instrumente deutlich härter eingesetzt werden, ja, weil who knows, wer am 12. April dann schlussendlich gewinnt. Wenn es nochmal 4 Jahre Orban sind, will ich nicht ausschließen, dass dieses Land noch einen deutlich autoritäreren Kurs fährt, als das ohnehin getan hat. Vor allem in dieser Achse Viktor Orban zusammen mit Donald Trump, ja, und dann noch sich so inszenierend als Best Buddy auf europäischer Ebene von Wladimir Putin.
Ja, also genau, also mit diesem Artikel 7, also das, der Entzug von Stimmrecht, also der muss natürlich einstimmig von allen anderen EU-Partnern.
Da haben wir es wieder, ja.
Genau, und solange in Polen ja die PiS noch regiert hat und in Ungarn Orban, die haben sich natürlich gegenseitig geschützt. Im Moment regiert zwar nicht mehr die PiS, aber Orban hat ja jetzt auch mit der Slowakei, oder? Ja, Slowakei. Noch einen Verbündeten gefunden, mit dem man eben gerade auch diese EU-Gelder immer mal wieder blockiert hat, die man für die Unterstützung der Ukraine eben locker machen wollte. Ne? Also jetzt eben zuletzt eben vor einigen Tagen, in dem eben dieser 90 Milliarden Kredit dann doch durch Ungarn blockiert wurde. Also das ist ja gerade schon angesprochen, vor einigen Monaten hatte man Viktor Orban noch dazu überreden können, ja, geh doch eben kurz auf Toilette, dann brauchst du jetzt hier nicht zustimmen, ne? Aber wir können es einfach beschließen. Das wäre da so ein bisschen der Kuhhandel. Jetzt war es eben so, dass Viktor Orban auch gerade mit Hinblick auf die Wahlen zu Hause in 3 Wochen das natürlich genutzt hat, hier einmal 90 Milliarden für die Ukraine zu blockieren, um eben zu Hause erzählen zu können, hier den kriegslüsternen Bürokraten in Brüssel, den habe ich es jetzt gezeigt, unser Geld geht nicht dahin, um den Kriegstreiber Selenskyj da zu finanzieren. Ne? Also das ist ja die Erzählung dahinter.
Ja.
Ja, natürlich schwierig. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, je nachdem, wie die Wahl ausgeht, ein Viktor Orban, der jetzt ja gerade so sehr unter Druck geraten ist, der wird natürlich alles daran setzen, dass das in 4 Jahren dann nicht nochmal so eng wird, sondern ja eben weitere Maßnahmen ergreifen, dass das Ganze noch ein Stückchen weiter Richtung Autokratie umgebaut wird.
Interessanterweise hat er ja sogar, glaube ich, gegenüber Donald Trump mal so scherzhaft in Anführungsstrichen erwähnt, dass ja auch ein Umbau Ungarns in eine Präsidialdemokratie oder halt in eine präsidiale Regierungsform eine Idee sei. Da spekulieren ja einige dann, dass wenn Orban so seinen Verlust kommen sieht, dass er sich quasi ins Amt des Präsidenten flüchtet und vorher noch mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament das Ungarn zu einem Präsidialsystem umbaut. Also bei dem Mann weiß man nie, was er heute oder übermorgen plant. Aber umso wichtiger ist es ja dann einmal vielleicht darüber zu sprechen, wer ihn denn aktuell gegenüber steht und da etwas entgegenhält. Du hast seinen Namen eben schon genannt. Es geht um Péter Modja, der Oppositionspolitiker in Ungarn ist. Vielleicht hast du mal so ein paar Infos zu ihm. Wer ist er überhaupt und wofür steht er ein?
Ja, Péter Modja ist jetzt der große Herausforderer von Viktor Orban. Das Spannendste ist eigentlich, dass er selber auch lange Teil von Fidesz war. Also er selber war Teil des Apparats Orban oder des eben dieses Machtapparats, ist aber entronnen, hat aber eben Einblicke in das Innere des ganzen Apparats. Aus meiner Sicht ist es erstmal ein Vorteil, gerade wenn du jetzt ja sollte er die Wahl gewinnen, er muss ja mit dem Apparat arbeiten, der nun mal da ist. Und er muss auch verstehen, wie dieser Staat abseits der offiziellen Regeln funktioniert. Und da hat er eben diesen Einblick. Gut, er hat jetzt, er stellt sich hier klar pro-europäisch auf, trotzdem auch für eine strenge Migrationspolitik, ist eher so konservativ-liberal, sagt auch keine Waffen für die Ukraine. Ne? Also er ist jetzt nicht das linksliberale der Gegenentwurf für Viktor Orban. Aber andererseits würde er, glaube ich, auch keine Mehrheit in diesem Land bekommen. Das ist ja schon konservativ dann auch geprägt ist. Ne? Also man sagt immer, ja, Wahlen werden in der Mitte gewonnen und er muss natürlich auch schauen, dass er da mehrheitsfähig ist. Aber trotzdem pro-europäisch und er würde auf jeden Fall den autokratischen Kurs, sagt er jetzt zumindest, den autokratischen Kurs von Viktor Orban in der Art und Weise nicht fortführen, sondern eben versuchen, mit den Europäern wieder mehr zusammenzuarbeiten und auf diesem Wege eben auch dafür zu sorgen, dass die blockierten EU-Gelder wieder freigegeben werden.
Genau, und im Endeffekt bekannt geworden ist ja auch, oder ich sage mal, seine Partei, die Tisza heißt sie, die Oppositionspartei mit ihm. So vor den Europawahlen hat die relativ schnell von einer Nischenpartei aus 30% aus dem Stand erreicht. Und das kam mitunter vor allem davon, dass es Ende 23 in Ungarn einen Riesenskandal gab, weil Fidesz und Orbán immer Ungarn als das Kinderschutzparadies schlechthin beworben haben und sich dann herausstellte, dass es knapp ja nach einem regierungsinternen Bericht, den die Regierung nicht veröffentlichen wollte, aber die Opposition dann öffentlich gemacht hat, nachträglich Anfang 24, dass es knapp 3000 Missbrauchsfälle von Kindern in staatlichen Schutzeinrichtungen, in Kinderheimen und so weiter gegeben hat. Dieser Bericht existierte da zu diesem Zeitpunkt schon über 2 Jahre. Den hat man dann da erst bis dahin unter Verschluss gehalten und unbeabsichtigt dessen, dass diese Zahl schon schrecklich genug ist, muss man sich vor Augen führen, dass jedes fünfte Kind ist, was in einer staatlichen Schutzeinrichtung untergekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, und jedes fünfte Kind dort Missbrauch erlitten hat. Dann gab es nämlich noch den Versuch, dass die Justizministerin dann einen stellvertretenden Heimleiter aus der Nähe von Budapest versucht hat zu begnadigen und ihn von seiner Schuld freigesprochen hat, der irgendwie einen Heimleiter gedeckt hat und parallel andere Zeugen so eingeschüchtert hat, dass sie kein Geständnis abgelegt haben. Völlig abstruse Dinge, die dann da ans Tageslicht gekommen sind. Also auch dieses korrupte Netzwerk um Viktor Orbán herum, was da alles passiert ist, und dadurch gewann auf einmal ab dem ersten Halbjahr 24 die Oppositionspartei rasant und damit Peter Modja rasant an Zustimmung. Aktuell liegt er ja immer noch vor Viktor Orbán. Ich habe gesehen, der Durchschnitt der Wahlumfragen der letzten, wenn man so beim dem Economist zum Beispiel glaubt, dann ist es so, dass Peter Modja so bei 46 und Orbán bei 42% in den Umfragen liegt. Das Problem ist nur, man kann diese Werte ja eben, weil wir haben schon über das Wahlsystem gesprochen, nicht dafür nehmen, um zu gucken, wer am Ende die Mehrheiten im Parlament hat. Da heißt es, dass wahrscheinlich Modja so 10% Vorsprung bräuchte, um am Ende sicher eine Mehrheit im Parlament zu haben und vor Fidesz zu liegen. Aber wir werden sehen, was das am Ende bringt. Das Ganze passiert ja noch vor dem Hintergrund, dass es ja auch im ungarischen Wahlkampf, abseits der Tricksereien von Orbán und aller möglicher Wahlkampfgeschenke, wie zum Beispiel 13. und 14. Rente für Pensionäre, also auch interessant, Einflussnahme von außen gibt. Es gab eine Recherche der Washington Post, die herausgefunden hat, dass es von russischer Seite, vom russischen Auslandsgeheimdienst, eine Intention gab, in den ungarischen Wahlkampf einzugreifen. Da ging es um Diskreditierung Oppositioneller mit KI-gestützten Videos, wo dann zum Beispiel ein Oppositioneller dargestellt werden sollte, dass er eine Frau geschlagen habe, mit gefälschten Fotos. Man wolle die Oppositionspartei als Kriegspartei darstellen. Und das Abstruseste war, glaube ich, dass man versuchen wollte, eigentlich ein Attentat auf Viktor Orbán zu inszenieren. Alles orchestriert vom russischen Auslandsgeheimdienst. Wir wissen ja, unter wessen Fuchtel der steht. Das Ganze hatte quasi die Intention, wie es quasi von russischer Seite hieß, aus dem Auslandsgeheimdienst, Zitat, ein solcher Vorfall wird die Wahrnehmung der Kampagne vom rationalen Bereich sozioökonomischer Fragen hin zu einem emotionalen Bereich verschieben, in dem die Staatssicherheit und die Stabilität und Verteidigung des politischen Systems zu den wichtigsten Themen werden. Und natürlich hat die russische Seite das Ganze dann verneint, aber als dann klar wurde die letzten Tage noch, dass der Außenminister Ungarns regelmäßig bei EU-Gipfeltreffen immer Lavrov mal telefonisch so informiert hat über den Stand der Dinge. Spätestens da sollte den meisten klar gewesen sein, wie eng diese Verbindung von Fidesz und Orbán und seiner Clique hin zu Wladimir Putin und seinem Machtapparat ist. Und dass Russland auch ein eminentes Interesse ja daran oder hat, Viktor Orbán an der Macht zu halten, weil er einfach die beste Marionette für ihn in der Europäischen Union ist, wenn es darum geht, europäische Interessen zu torpedieren und die russische Einflussnahme zu sichern.
Ja, das zieht sich natürlich durch alle rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien, die wir so sehen in Europa. Einmal diese Putin-Nähe, dass man doch gar nicht so patriotisch ist, sondern eben da dann doch auch die Interessen Russlands doch auch immer irgendwie mitbedenkt.
Wie nett.
ja, es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wie die Wahl ausgehen wird. Also wir hatten es ja gerade schon angesprochen, also entweder gibt's ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Also wir haben, glaube ich, jetzt gerade 44-41%, so die Wahlumfragen. Jetzt ist natürlich so, die Wahlumfragen lassen sich natürlich nicht direkt auf Mandate übertragen, eben auch durch dieses krass umgebaute Wahlsystem, in dem Fidesz natürlich immer noch sehr stark bevorzugt wird. Aber trotzdem muss man eben auch sagen, selbst wenn Orban hier jetzt verliert, er hat natürlich immer noch einen großen Einfluss auf diesen gesamten Apparat. Ne? Also was wir jetzt ja zum Beispiel in Polen gesehen haben, nach der Wahl von Donald Tusk, dass es natürlich extrem schwierig ist, in so einem umgebauten Staat, wo ja immer noch sehr viele Leute vom gegnerischen Lager an entscheidenden Positionen sitzen, da eben mit zu regieren oder das eben wieder zurückzudrehen. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Und ja, trotzdem kann es natürlich auch sein, dass Orban trotzdem am Ende gewinnt. Ne? Oder klar, sich hier eben doch noch irgendwas einfallen lässt, dass die Wahl eben nicht fair ausgeht. Also ich hatte es ja schon angesprochen, es gibt im Grunde die Möglichkeit, auch Leute vor Gericht zu stellen für die Vertretung ausländischer Interessen im eigenen Land. Ne, ob er da jetzt so weit gehen würde und den Oppositionsführer direkt anklagen würde, 3 Wochen vor der Wahl, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also das ist offensichtlich, ja, kann man es dann ja nicht mehr machen. Ich glaube, das würden dann auch noch mehr Leute als offensichtlichen Akt der Autokratie werten. Ja. Genau, aber ja, wie du es ja auch, was ich vorhin noch zu deinem einen Punkt sagen wollte, dieser ganze Skandal mit dem Missbrauch von Kindern in staatlichen Einrichtungen, das ist natürlich gerade für die Wählerschaft von Viktor Orban, die ja diese sehr konservative Bubble ist, ne? Also gerade die Leute, Viktor Orban ja wählen, weil er ja anti-Vogue, anti-LGBTQ-Rechte ist. Ja. Die sind, das sind ja trotzdem wertkonservative Leute und Kinderschutz ist für die natürlich auch ein Thema. So, und wenn unter Viktor Orban sowas passiert, dann und die Regierung das auch noch versucht zu vertuschen, das ist natürlich ein bisschen wie die MAGA-Bewegung gerade in den USA ja auch wegen dem Iran-Krieg so ein bisschen angepisst ist. Ne? Also das sind ja Kerninteressen dieser Wählerschaft und die werden da an der Stelle eben nicht beachtet.
Das erleichtert
und dass wir natürlich daran eben. Bitte?
Mach ruhig weiter, mach weiter. Ich wollte dich nicht mehr dabei hin.
Ja, und was wir daran eben auch sehen ist, das haben wir jetzt ja auch zum Beispiel bei den Gen Z-Protesten in Nepal gesehen, das Internet spielt mittlerweile schon eine relativ große Rolle. Was heißt eine relativ große Rolle? Das Internet spielt einfach eine große Rolle. Gerade bei der Informationsverteilung so. Also es bringt nichts mehr, nur den staatlichen Sender und alle anderen Rundfunkanstalten unter die Kontrolle zu bringen. Über das Internet verteilen sich so Informationen einfach. Und dagegen kann man auch nichts mehr machen. Das kriegen die Leute halt einfach mit. So. Und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass so autokratische Regime am Ende des Tages eben solche Sachen auch nicht mehr so einfach vertuschen können. Aber auf der anderen Seite eben auch Russland Einfluss nehmen kann durch Desinformationskampagnen in den sozialen Medien eben. Ne? Also das sehen wir jetzt ja auch nicht nur in diesem Wahlkampf, sondern haben wir auch in Rumänien schon gesehen, in Transnistrien, ne, in Moldawien, dass Russland eben diese Freiheit und die sozialen Medien dann natürlich auch dafür nutzt, um eigene Narrative zu pushen und Wahlen in Europa zu beeinflussen.
Ja, vor allem Moldja als Oppositionskandidat nutzt aber natürlich jetzt gerade diese Schwäche auch von Orban aus. Also der ganze Wahlkampf ist ja darauf zugeschnitten, es geht nicht um wie, also ja, er sagt, er möchte wieder Ungarn mehr in die Europäische Union auch einbinden, hat aber ja weiterhin diese auch national-konservativen Werte, aber er kämpft vor allem gegen Korruption. Also sein Wahlkampf besteht vor allem daraus zu sagen, diese korrupten Leute in diese korrupte Kaste um Orban, in die er ja gute Einblick hat, weil er selber Fidesz-Mitglied war lange, die zerstört dieses Land und die veruntreut Gelder und so weiter und so fort. Und das ist ja quasi das Hauptzugpferd, auch in Kombination mit diesen Skandalen und diesen Vernetzungen zu internationalen Akteuren wie Wladimir Putin, die ihm ja quasi gerade Auftrieb verleihen in den Umfragen. Das heißt, selbst den Leuten auch im Angesicht der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung Ungarn hat jetzt von der Kaufkraft her, ist es das schwächste Land in der Europäischen Union, noch hinter Rumänien. Also das muss man sich mal vorstellen, so viel strukturell Korruption zu betreiben, dass das am Ende rauskommt. Ja, da wurden Batteriefabriken gebaut unter Orban, wo Umweltauflagen mal eben beiseite geschafft wurden und dann reihenweise Leute in den Anwohnerregionen drumherum Vergiftungen erlitten, weil halt die Umweltstandards einfach torpediert wurden, die ad acta gelegt wurden. Und all das kommt jetzt halt einfach zutage. Und das nutzt Modja vielleicht zu seinem Erfolg, wer weiß, wie es am Ende ausgeht. Für die Europäische Union in vielen inhaltlichen Fragen wird es wahrscheinlich gar nicht mal so den Unterschied machen, wie wir ja schon festgestellt haben. Aber zumindest für die Rechtsstaatlichkeit und die Prosperität in Ungarn selber wäre das schon ein enormer Schritt, ja. Nicht, weil es eben die generelle politische Richtung auf einer Schiene rechts-links verändert, weil es wird weiter eher national-konservativ bleiben, aber mehr auf wo fließen Gelder hin und wie arbeitet man mit Nachbarländern zusammen, ja? Ungeachtet dessen, dass man vielleicht andere konkrete inhaltliche Interessen vertritt, aber dieses Netzwerk um Orban, was konsequent ja immer Gelder veruntreut hat und dadurch ja auch effektiv wirtschaftliches Wachstum in Ungarn quasi komplett unterbindet, das ist das, was ja am Ende jetzt zur Abwahl steht. Und das wird halt auch für die Europäische Union ein Zeichen sein. Sind die Bürger auch unter solchen Leuten am Ende stark genug, so jemanden abzuwählen? Oder hat er aufgrund des Umbaus des Staates einfach so viel Macht angehäuft, so viel Einfluss, dass er tun und lassen kann, was er möchte, ohne dass da irgendwer intervenieren kann, was für viele andere Staaten in der Europäischen Union und die EU insgesamt wirklich ja eher ein sehr schlechtes Omen wäre.
Ja, okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über die aktuelle Situation, wie wir hier hingekommen sind und was mögliche Ausblicke angeht. Ich habe dir nochmal ein paar Fragen mitgebracht, 3 Stück, Schätzfragen, alles. Bist du bereit dafür?
Ja, so bereit, wie man häufig Schätzfragen. Sind es alles Schätzfragen oder ist es auch Ja, Nein dabei?
Nö, sind alles Schätzfragen, ja.
Toll, ja, okay. Ich kann mich nur in die Nesseln setzen sind, wieder.
Sind Schätzfragen, die ich ja auch nur stelle, um noch mal ein paar mehr Infos mit irgendwie in den Podcast zu bauen.
Also wenn du jetzt fragst, wie korrupt Viktor Orban ist auf einer Skala von 0 bis 10, dann würde ich sagen 12, aber... Also nee, das wäre eine Schätzfrage, die in Ordnung wäre.
Habe ich nicht mitgebracht. Ja. Nee, wir haben über die eingefrorenen EU-Mittel gesprochen.
Oh Gott, jetzt wie viel das ist, oder?
Ja, nee, pass auf, das sage ich dir sogar. Und dann kommt die Schätzfrage noch danach.
Oh, wie nett.
Da sprechen wir gerade über 18 Milliarden Euro. 18 Milliarden Euro warten im Grunde gerade darauf, nach einem möglichen Oppositionssieg und einem Umbau wieder hin zum Rechtsstaat und einer vollen Demokratie freigegeben zu werden. Wie viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Ungarn wären diese 18 Milliarden?
Du bist ein Arsch. Weißt du das? Das ist ja...
Es tut mir leid.
Ah. 18 Milliarden, wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt irgendwas gesagt von 4%, 4, 5, 5%, 5%.
Ah, mehr. Tatsächlich mehr.
Mehr?
10, 10, 10, 10
Echt?
Prozent.
Ja, läuft wirtschaftlich
Yes.
top in Ungarn scheinbar. Also.
Absolut. Und ja, 10% vom BIP, das ist, liegt da gerade in Brüssel und wartet im Grunde darauf, freigegeben zu werden. Genau, dann habe ich noch eine zweite Frage und die bezieht sich auf jemand anderes, der gerne in Ungarn tatsächlich sein Geld ausgibt, nämlich China. China, also wir haben gerade gehört, 18 Milliarden fehlen gerade aus Brüssel. Was denkst du, wie viel hat China bisher in Ungarn investiert? Na, also im Rahmen von Belt and Road Initiative und zum Beispiel des Aufbaus einer Autoproduktion durch BYD, um auf dem europäischen Markt durchzustarten.
Es wird bestimmt ein bisschen mehr sein. Ich hätte jetzt irgendwie so um die 20 Milliarden getippt,
Ah,
aber
nee, ist tatsächlich weniger, sind 7,6 Milliarden Euro. Also damit
knapp
ist Ungarn
vorbei.
aber tatsächlich in Zentral- und Osteuropa der größte Investitionsstandort aus chinesischer Sicht.
Ja. Ja, neben
Also
anderen
Ungarn,
Sachen, ne? Die China auch gekauft hat,
Ungarn,
so, aber.
ja, also Ungarn handelt nicht nur gerne immer noch mit Russland, sondern eben auch in herausgehobener Stellung mit China. Aber kommen wir zu Russland. Darüber haben wir gar nicht im Podcast gesprochen, glaube ich. Das Thema Öl, ne? Also Ungarn umgeht ja immer noch die Ölsanktionen, also beziehungsweise Ungarn kauft weiterhin russisches Öl, ist ja
Was?
natürlich sehr
Nein.
günstig. Nein, es ist ja sehr, sehr günstig. Ich glaube, knapp 90% des ungarischen Öls kommen aus Russland. Es ist ja gerade günstiger in Russland einzukaufen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja klug, was der Orbán da macht. Er kauft das günstige russische Öl und davon profitieren seine Ungarn zu Hause, also voll im nationalen Interesse gehandelt. Aber tatsächlich sind die Spritpreise in Ungarn höher als im benachbarten Tschechien, das kein russisches Öl mehr kauft, sondern eben auch mit allen anderen europäischen Staaten den harten Weg gegangen ist. Was denkst du, wie viel teurer Sprit in Ungarn ist als in Tschechien?
Jetzt in absoluten Werten oder prozentual?
Prozentual.
Ich habe weder Ahnung von den Spritpreisen in Tschechien, weil ich nicht aus Münster tagtäglich rüberfahre und mir einen
Okay,
Kanister hole, noch von den
das
Spritpreisen in
ist.
Ungarn. Wie tolle Schätzfragen.
Ja, sorry.
12%.
Nee.
Ich weiß es nicht.
Naja, das ist gar nicht schlecht. 18%.
Ja.
18% müssen Ungarinnen und Ungarn mehr an der Zapfsäule bezahlen als in Tschechien.
Da lohnt
Und
sich ja der
das,
günstige
obwohl,
Einkauf.
ja, und das, obwohl, ja, man das günstigere russische Öl einkauft. Und ja, jetzt rate mal, wo geht die Ersparnis denn hin? Da gibt's natürlich einen tollen ungarischen Staatskonzern, der sich diese Differenz natürlich in die eigene Tasche wirtschaftet. Der ungarische Staatskonzern,
Ist das Gleiche, ist das Gleiche.
der, ja, das ist quasi das Gleiche. Der konnte seine Einnahmen nämlich im gleichen Zeitraum um 30% steigern. Also da sitzt auch irgendein enger Orbán-Freund, der sich darüber freut, dass er nicht nur 18% mehr der Zapfsäule verlangen darf, sondern auch noch weniger fürs russische Öl
Ja.
bezahlen
Aber
darf.
das ist natürlich, das ist auch wichtig, weil du weißt ja, zum Beispiel das Matthias Corvinium College, über das wir eben geredet haben, diese, ja, Orbán-nahe rechte Schmiede, Die finanziert sich wie? Über einen 10%igen Unternehmensanteil an diesem staatlichen Öl- und Gaskonzern. Also,
ja, irgendwo muss das Geld
fließt
herkommen.
Wieder,
ne?
genau, es fließt wieder in die Taschen von Orban und seinen Freunden. Also, es ist Politik im besten Sinne oder nicht im besten Sinne der Bevölkerung. Ja, Wahnsinn.
Ja, absoluter Wahnsinn, was abgeht in Ungarn.
Was abgeht, ja, genau.
es ist
richtig fancy. Viktor Orban mit Rapper-Brille, Cappy und schön Goldkette. Ne? Bei den Spritpreisen kann man sich das mal erlauben.
Ja. Ach, der gute Mann muss sich über seine Rente, glaube ich, keine Gedanken machen. Egal, wie die Wahl ausgeht. Trotzdem, Colin, hast du noch eine gute Aussicht, eine gute Ansicht, die du mit uns teilen möchtest? Einen guten Ausblick.
Ich finde es interessant, wie auch eine Opposition in Ungarn trotz aller restriktiver Gesetze dort wieder wirklich aufkeimen kann. Also unter Anbetracht der ganzen Mediengesetze, die dort beschlossen wurden, dass reihenweise Medienhäuser geschlossen wurden oder unter die Obhut von Orbans treuen Freunden gestellt wurden, dass es eine Oppositionspartei, die am Anfang auch wirklich ja nur Kleinstpartei war, geschafft hat, so viel Berühmtheit und Bekanntheit im ganzen Land zu erlangen und das unter der aktuellen Situation, wo man wirklich nicht von objektiver Berichterstattung reden kann, mit der Handvoll an neutralen Medien, die es dort noch gibt in Ungarn. Das finde ich schon beachtlich und das ist einfach für die Europäische Union auch ein gutes Zeichen nach dem Sieg von Donald Tusk in Polen, dass jetzt vielleicht auch der Sieg eines anderen Kandidaten in der EU ansteht, in einem Staat, wo Rechtsstaatsmechanismen lange torpediert wurden, der verspricht, das wieder zurückzudrehen und wieder enger mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten und dass eben solche Entwicklungen möglich sind. Ja, wir haben lange in der EU auch sowas immer als Einbahnstraße betrachtet. Alle kriegen immer so riesen Panik, kann man in den Augen sehen. Jetzt steht der Schweiß auf der Stirn, wenn man sieht, Gott, Le Pen könnte gewinnen und die Peace-Partei in Polen und Viktor Orban in Ungarn und alle sehen das dann immer als Gott gegeben für immer an. Das ist das beste Beispiel, dass trotz aller Umbauprozesse das eben Gott sei Dank nicht verhindert, dass demokratische Parteien auf lange Frist, weil die Bürger ja auch eben, wie wir schon besprochen haben, und ich glaube, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es jetzt auch in allen Facetten selber wissen, dass die Bürger unter eben solchen eher autokratischen Strukturen immer leiden, weil das Geld nicht der Allgemeinheit dient am Ende, sondern den wenigen, die dem Staatsführer treu sind. Und dass es solche Entwicklungen gibt und sich so negative Entwicklungen revidieren können, relativ schnell und mit beeindruckender Geschwindigkeit, finde ich einfach ein gutes Zeichen für die Union, für ihre Stabilität, für die Zukunft, dass es quasi nicht immer den One-Way to Hell gibt, ja, oder Highway to Hell, immer nur in eine Richtung, immer rechtsextremer und immer desaströser, sondern dass solche Entwicklungen auch rückgängig gemacht werden können und zwar relativ zügig, genauso schnell wie sie gekommen sind. Das ist für mich ein positiver Ausblick. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, sehe ich eigentlich genauso. Das ist auch der Punkt, den ich machen wollte. Also gerade der Punkt, dass es eben möglich ist, auch eine defekte Demokratie eben wieder umzukehren. Ne? Also wir haben jetzt gesehen, 16 Jahre Viktor Orban und der Versuch, eben so ein demokratisches System umzubauen hin zu einem semi-autokratischen System, hybriden Regime oder wie man es auch immer nennen möchte, dass man es trotzdem schaffen könnte, ne? Also gehen wir mal davon aus, wir schaffen das. Wir schaffen das jetzt bei der kommenden Wahl. Dann ist das ja auch ein gutes Zeichen. Das ist nicht nur ein gutes Zeichen für Ungarn, sondern eben auch für andere Länder, die in einer ähnlichen Situation sind, dass es auch den Weg zurück gibt. Ne? Also Polen hat es ja jetzt zuerst vorgemacht. Ungarn könnte folgen. Und vielleicht symbolisiert das dann am Ende des Tages sogar so die Trendumkehr. Ne? Wir sprechen ja eher oder haben die Debatte eher darum geführt, oh Gott, in vielen anderen westlichen Ländern könnte es soweit kommen, dass eben auch Rechtspopulisten die Macht übernehmen. Marine Le Pen in Frankreich, Geert Wilders in den Niederlanden. Ja, wir sehen jetzt aber eben auch, dass es den Trend in die andere Richtung gibt oder geben kann.
Ja.
Und ja, das kann doch eigentlich ein ganz guter Ausblick sein, was Mut macht.
Glaube ich auch. Wir schaffen das. Ja. Da haben wir ja schon unseren nächsten Gast, den wir einladen.
Ja, wir haben schon so vieles geschafft. Das schaffen wir auch noch, ja.
Wir schaffen das, ja. Yes, we can.
Ja.
Ja, gut. Ei, ei.
Ja. Judy.
Ich glaube, damit haben wir es, ne? Für diese Folge.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Ganz Wahnsinn. Genau. Kommt wie immer raus am letzten Mittwoch im Monat. Schaltet wir ein am nächsten letzten Mittwoch im Monat. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Also auf Social Media, Instagram machen wir nur. abonniert. Gibt hier gerne 5 Sterne oder was auch immer hier die
auf 6.
Einheit an Likes ist, die man vergeben kann auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid. Das hilft vielleicht, auf jeden Fall.
Vielleicht Labubus.
Abo oder so. Genau. Knuddelt uns, was auch immer.
Knuddelt uns, genau. Ja. Oh Gott.
Vielleicht, ja, Judy. Okay. Lassen wir es dabei. Dann
wunderbar.
Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann. Ciao.